Tagebuch des Militärlagers Flusswacht unter dem Kommando des Lagerkommandanten Meinhard von Freienstein. 1. Januar im Jahre 529. Das Tagebuch des letzten Jahres ist in die Hände des HPS übergeben worden und wird nun zur Kommandantur des gesamten nördlichen Keraveda Militärdistrikts im Militärlager Waldentrutz in der Nähe der Ruinen der Stadt Arden gebracht. Mit dem heutigen Tage beginne ich mit den Aufzeichnungen in einem frischen Buch. Hoffentlich wird es auch in nächster Zeit frischer. Das Wetter hat uns in den letzten Monaten ja schon zu denken gegeben. Kein Eis und kein Schneefall. Dafür das ganze Jahr durchgängig Mücken. Die letzte Versorgungslieferung hatte einen Sack Weizen dabei, der völlig von Mutterkorn durchsetzt war. Glücklicherweise hat unsere Versorgungsoffizierin das vor der Weiterverarbeitung bemerkt. 15. Januar im Jahre 529. Eigentlich passiert ja für gewöhnlich im Januar auf unserem Stützpunkt nicht allzu viel. Zumeist ist hier alles von einer dicken Schneeschicht bedeckt und keiner der Soldaten tritt freiwillig vor die Hütten. Dieses Jahr sind alle bereits draußen unterwegs. Wir werden die uns geschenkte Zeit sinnvoll nutzen und uns einige neue Ausbildungsmaßnahmen für die bald ankommenden Rekruten überlegen und austesten. Bis das neue Rekrutenkontingent im April bei uns eintrifft, haben wir ja noch etwas Zeit. 22. Januar im Jahre 529. Eisschwimmmeisterschaften, Eiswasserkommissionsstandards. Das ganze Land ist doch vollkommen verrückt geworden. Und alles nur, weil es nicht geschneit hat. Die sollten mal ein paar Monate Dienst in Keraved leisten, dann würden ihnen diese Flausen schon vergehen. Wir befinden uns hier auch immer noch im Krieg. Und die kümmern sich um so einen Mist. Naja, immerhin kommt der HPS regelmäßig und bringt uns Neuigkeiten aus dem Rest des Travonischen Reiches. 4. Februar im Jahre 529. Die beiden Störche, die immer auf dem Dach unseres Wachturms nisten, sind bereits aus dem Süden zurückgekehrt. Ich habe mich schon oft gefragt, in welchem von Bahamuts Licht getauchten Ort sie die lange Zeit des Winters verbringen. Solange die Störche brüten, habe ich, wie in den Jahren zuvor, angeordnet, den Wachturm großräumig zu umgehen und die Exerzitien nur in Zimmerlautstärke durchzuführen. Die Nutzung unseres Schwimmbads ist weiterhin erlaubt. Da ist aber momentan trotz der moderaten Temperaturen noch nicht so viel los. 12. Februar im Jahre 529. Gestern Abend haben einige Soldaten in der Taverne ein wenig zu ausgiebig gefeiert. Durch ihren Lärm wurden die Störche ganz unruhig. Ich habe heute Morgen eine zusätzliche Patrouille für alle daran Beteiligten angeordnet und der Versorgungsoffizierin ins Gewissen geredet. Dass sie nicht viel für Tiere übrig hat, ist ja auf dem ganzen Stützpunkt schon bekannt. Die Soldaten sollen morgen früh auf eine zusätzliche Patrouille nach Süden gehen und dabei die Ruinen der Stadt Punta besuchen. Dort ist weiterhin ein kleiner Trupp Handwerker aus Kalen stationiert, die Reste der dortigen Häuser abbauen und neues Baumaterial daraus machen. Genau dasselbe haben sie bereits mit den Überresten der Stadt Puerto Nervo gemacht, die einst östlich des Militärlagers Seewacht lag. Dort wurden die Materialien für die neuen Siedlungen der Flüchtlinge aus Terra Nigras am Ufer des Peachsees benutzt. Dass jemand heute freiwillig in Keraved wohnt, sagt viel darüber aus, wie schlimm die Zustände in Terra Nigra gewesen sein müssen. 28. Februar im Jahre 529. Die Truppen der Patrouille sind wieder in Flusswacht eingetroffen. Sie berichten wie üblich von Kopfschmerzen und Übelkeit, dass sie an manchen Stellen des Weges fast übermannt hätte. Nachts, berichteten sie, hätten sie dunkle Gestalten im Wald erblicken können, aber als sie nachsahen, war nichts zu finden. Glücklicherweise sind die Soldaten alle gesund zurückgekehrt. Nur einmal mussten sie zu ihren Waffen greifen, als sie sich einem untoten Reh gegenüber sahen. Es ist eine Schande, dass es so viele Jahre nach der Besatzung immer noch zu solchen spontanen Untotenerhebungen kommt. Der ganze Keraved wird noch auf Jahrzehnte hinweg von dunkler Magie verderbt sein. 5. März im Jahre 529. Der nahegelegene goldene Kibenal ist so gut wie ausgetrocknet. Mittlerweile bin ich in meinem 5. und letzten Jahr Kommandant dieses Militärlagers und so etwas habe ich noch nicht im Ansatz erlebt. Einer der Wasserstandsmarken ist laut meinen Soldaten aus dem Jahr 1189. Ich habe angeordnet, einen weiteren Brunnen für die Versorgung des Stützpunktes auszuheben. Der Schwimmbetrieb wurde eingestellt und das Wasser wird nun durch unsere schnell zusammengebaute Filteranlage in einem kleinen Zelt am Rande des Beckens geleitet, um das Wasser für unsere Versorgung zu reinigen. Möge Bahamut uns ein schnelles Ende dieser Trockenheit schicken. 15. März im Jahre 529. Von der Feste Nordwall traf eine Nachricht im Militärlager Seewacht ein. Die dort stationierten Schiffe der Flotte der Arvid-Wacht liegen erstmals seit Menschengedenken auf Grund. Wie kann es sein, dass der längste Fluss Travoniens fast kein Wasser mehr führt? Ich habe eine Patrouille zur Feste Ostwall entsandt, um dort Neuigkeiten über Feindbewegungen auf dem Limes zu erhalten. Ein ausgetrocknetes Flussbett wäre eine hervorragende Möglichkeit für die Dunklen, einen neuerlichen Einfall zu beginnen. Hoffentlich trifft sie diese Dürre genauso unvorbereitet wie uns. 27. März im Jahre 529. Kurz bevor die neuen Rekruten bei uns eintreffen, haben mein Stab und ich einige neue Ausbildungsmaßnahmen für unsere Rekruten ausgearbeitet. Genauere Informationen werde ich nach ihrem erfolgreichen Abschluss an die Kommandantur weitergeben. An dieser Stelle nur so viel. Es geht um Disziplin, die Fähigkeit zur korrekten Hüttenkontrolle und das Erlernen von verschiedenen investigativen Fähigkeiten. Zum Abschluss habe ich auch noch etwas Geld in die Hand genommen und den neuen Rekruten eine kleine Belohnung besorgt, damit sie nach der sogenannten Wassertaufe mit dem Wasser aus der heiligen Quelle in Soransbrunn, nach der sie offiziell Soldaten der Travonischen Armee werden, ein wenig feiern können. Bester Kärfreker Whisky. Damit hat schon manch guter Abend begonnen, wobei mancher war damit auch schon wieder vorbei. 1. April im Jahre 529. Das neue Rekrutenkontingent ist im Militärlager eingetroffen. Es handelt sich um junge Männer und Frauen aus dem ganzen Reich. Sogar aus dem weit entfernten Ronin sind drei junge Rekruten gekommen, um ihren Militärdienst in der Travonischen Armee zu leisten. Dass trotz der Freiwilligkeit des Einsatzes hier in Keravet doch jedes Jahr 150 Männer und Frauen ihren Dienst in Flusswacht antreten, überrascht mich immer wieder. Aber überfüllt mein Herz auch mit ein wenig Stolz. Das travonische Volk hat den Feind im Osten nicht vergessen und ist auch weiterhin bereit, die ewige Wacht am Arvid und im Hinterland aufrechtzuerhalten. Bahamut gab uns das Licht und dieses wunderschöne Land Travonien. Und an uns ist es, dieses Land und die Menschen, die dort leben, zu beschützen. 5. April im Jahre 529. Unsere Patrouille zur Feste Ostwacht ist heute zurückgekehrt. Eigentlich hatten wir sie schon vor einer Woche erwartet gehabt. Aber der Kommandant der Ostwall hatte meine Männer noch für einen Einsatz gegen eine Rotte Wehreber eingesetzt, die die Straße nach Süden zur noch in der Wiederherstellung befindlichen Feste Südwall bedrohte. Vom Limes gibt es momentan nichts Ungewöhnliches zu vermelden. Die Dunklen scheinen unter dem ständigen Sonnenlicht unseres Herrn Bahamut zu leiden und machen anscheinend keine Anstalten, den Arvid überqueren zu wollen. Auch sind auf dem Limes keine nicht routinemäßigen Truppenbewegungen zu erkennen. Ich bete zu unserem Herrn, dass wir uns nicht von unseren Feinden in Sicherheit wiegen lassen. Vorsichtshalber habe ich den Patrouillenplan unserer Soldaten anpassen lassen. Und jetzt wird mindestens einmal in der Woche eine Einheit von 15 Mann zur Feste Ostwall reisen, um uns über die Situation am Limes auf dem Laufenden zu halten. 10. April im Jahre 529. Wie auch schon in den Jahren zuvor hat die Ausbildung mit den 2 Wochen begonnen, die unter den Rekruten gemeinhin als der lange Marsch bekannt und gefürchtet sind. Von morgens bis abends wird marschiert und exerziert. Links und rechts zu unterscheiden wurde durch unseren Herrn Bahamut nicht jedem in die Wiege gelegt. Die Exerzitien werden in diesem Jahr aber am anderen Ende unseres Lagers abgehalten. Unsere beiden Störche auf unserem Wachturm haben 3 junge Küken ausgebrütet. 2 davon waren aber leider totgeburten. Wir fanden ihre leblosen Körper im Morgengrauen am Fuße des Wachturms. Sie steckten noch halb in ihren Schalen. 14. April im Jahre 529. Nach dem Ende des Marschierens stehen nun die Ausbildung an der Waffe und die Schulung der Körper auf dem Lehrplan der Rekruten. Plötzlich habe ich gestern eine Inspektion der Waffen und sonstiger Ausrüstung der neuen Rekruten durchgeführt, und es war dasselbe Bild wie in jedem Jahr. Einige der von den Rekruten mitgebrachten Schilde, Speere und Schwerter müssen dringend repariert werden. Ein anderer Teil ist wiederum in bestem Zustand. Manche dieser Waffen sind von den Großeltern an die Eltern und nun an die Kinder weitergereicht worden und sind sicherlich in den verschiedensten Kriegen der letzten Jahrhunderte geführt worden. Es ist schon beeindruckend zu sehen, wie lange sich Waffen bei guter Pflege halten. Die Schmiede steht in den nächsten Tagen sicherlich nicht mehr still. Wichtig ist auch das Erlernen von Fähigkeiten, um seine Rüstung und Waffen im Felde funktionstüchtig zu halten. 22. April im Jahre 529. Einige der neuen Rekruten werden für die routinemäßige Patrouille und Spähtrupps ausgewählt und beginnen ihre Kundschaft der Ausbildung. Sie müssen lernen, wie man sich im Gelände tarnt und sich lautlos fortbewegt, wie man Spuren von Tieren und Menschen unterscheidet und aufspürt. Außerdem müssen die Rekruten die Eigenheiten des Kerawets kennenlernen. Untotes Getier, Geistererscheinungen, spontane Angstzustände und Übelkeit sind für jeden Soldaten eine nicht zu unterschätzende Gefahr. 10. Mai im Jahre 529. Die Patrouille von Burg Ostwall hat Neuigkeit aus dem Süden gebracht. Anscheinend haben die Kleriker der Reinheit einen Vorstoß über den Arvid gewagt und den dunklen Limes an mindestens einer Stelle durchbrochen. Zur Mittagsstunde des 12. April tauchten sie am Ufer des Arvids auf und marschierten durch das zu diesem Zeitpunkt nicht einmal knöchelhohe Wasser auf die Mauern des dunklen Limes zu. Keine Leitern und keine Belagerungstürme hatten sie dabei, und nur unter leichtem Beschuss der dunklen Bogenschützen bahnten sie sich unaufhaltsam ihren Weg durch das fast ausgetrocknete Flussbett. Am Limes angekommen, ließen sie diesen in einer gewaltigen Explosion vergehen. Angeblich sollen nicht einmal Trümmerteile des Limes zurückgeblieben sein. Die dunkle Armee scheint von diesem Vorstoß vollkommen überrumpelt worden zu sein. Durch die geschlagene Bresche fiel die Armee der Kleriker nach Turknei ein und trieb dabei die dunklen Truppen vor sich her. Die Mannstärke ihrer Armee soll dabei in die Zehntausende gehen. Die logistischen Probleme einer so großen Militäraktion möchte ich gar nicht mehr vorstellen. Möge Bahamut uns vor den Folgen dieses Angriffs schützen. Ich befürchte, eine Reaktion Turkneis wird nicht lange auf sich warten. 18. Mai im Jahre 529. Ein Gelehrter des Ordens Achenas ist in Flusswacht angekommen. Er ist Teil der vom Orden Achenas ins Leben gerufenen Bildungskampagne für das einfache Volk. Der Orden hat mehrere fahrende Bibliotheken gestiftet und lässt diese von Ordensgelehrten bis in die entlegensten Winkel des Travonischen Reiches bringen. Meine Männer wird es freuen. Dann gibt es endlich wieder Lesestoff für die langen Zeiten zwischen den Patrouillen und dem Training. 29. Mai im Jahre 529. Der Vorstoß der Kleriker scheint weiterhin erfolgreich zu verlaufen. Nach den neuesten Berichten haben sie auf dem Gebiet des ehemaligen Westwood einen Brückenkopf etabliert und mit dem Verschiffen von zusätzlichen Truppenkontingenten aus dem Kehrerweg begonnen. Die Patrouille, die uns diese Nachricht gebracht hat, berichtet davon, dass sie südlich der Feste Ostwall Truppen der Kleriker der Reinheit gesehen haben. Alle Patrouillen werden ab sofort verstärkt und intensiviert. Ein großer Teil unserer Truppen wird sich in nächster Zeit in Bewegung befinden. 18. Juli im Jahre 529. Eine Einheit der Kleriker der Reinheit mit mehr als 150 Mann ist heute in Flusswacht angekommen. Ich habe ihren Kommandanten Lorenz von Sonnenberg in mein Kommandozelt eingeladen und ihn aufgefordert, mir seine Anwesenheit zu erklären. Seine Einheit ist wohl damit beauftragt worden, Kontakt mit der Kravonischen Armee zu halten und uns über die Vorgänge an der Front auf dem Laufenden zu halten. Ich habe einen schnellen Läufer zum Stützpunkt Steinauge geschickt, damit die Kommandantur in Waldentrutz über die Vorgänge informiert werden kann. 19. Juli im Jahre 529. Die Kleriker der Reinheit haben eine große Morgenandacht durchgeführt und alle hier Anwesenden eingeladen. Im Rahmen des Gottesdienstes riefen sie alle gläubigen Kinder Bahamuts dazu auf, sich dem Kampf gegen die Drogenei anzuschließen. Ich muss sagen, sogar ich war beeindruckt von ihrer Hingabe. Die Gebete wurden laut und voller Inbrunst vorgelesen, und es wurde viel über die Einheit des Glaubens und die Größe unseres Herrn Bahamut gesprochen. Es war schon sehr eindrucksvoll zu sehen, wie meine Soldaten und die Kleriker in dieser Messe gemeinsam in ihrem Glauben vereint waren. Fast alle meiner Männer und Frauen nahmen an diesem Gottesdienst teil und lauschten den Worten der Priester. 20. Juli im Jahre 529. Über Nacht sind an verschiedenen Orten im Stützpunkt Propaganda-Aushänge im Glaubensschriften der Kleriker aufgetaucht. Ich habe Anweisungen gegeben, diese sofort zu entfernen, und dies ist auch bereits geschehen. Zusätzlich habe ich einen offiziellen Protest bei Herrn Lorenz von Sonnenberg eingereicht. Er hat mir zugesichert, dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommen wird. 21. Juli im Jahre 529. Waren es am zweiten Tag nur wenige meiner Männer, die daran teilnahmen, so waren es heute schon fast die Hälfte. Die Kleriker machen auch jeden Tag in Sichtweite des Stützpunktes ihre Exerzitien, und man muss ihnen zugestehen, dass sie gut ausgerüstet, gut ausgebildet und sehr diszipliniert sind. Alles Tugenden, die ich auch meinen Truppen immer wieder zu vermitteln versuche. 22. Juli im Jahre 529. Gestern Abend gab es einen Streit in der Taverne zum letzten Hemd. Die Kleriker und einige meiner Männer gerieten in einen hitzigen Streit über die Auslegung des Glaubens an Bahamut. Die Diskussion eskalierte schnell und es kam zu Handgreiflichkeiten. Mehrere Personen mussten im Stützpunktslazarett behandelt werden. Ich fürchte, dass dies nur der Anfang von noch schlimmeren Dingen ist, die noch kommen werden. Die Taverne hat strikte Anweisungen, nach 20 Uhr keinen Ausschank mehr zu erlauben. 23. Juli im Jahre 529. Heute war ein dunkler Tag für uns hier im Stützpunkt Flusswacht. Die Kleriker der Reinheit haben mich und meine Männer festgesetzt und das gesamte Lager abgeriegelt. Ich darf weiterhin in mein Kommandozelt, aber ab sofort sind alle Patrouillen ins Umland ausgesetzt. Uns wurde vorgeworfen, dass wir in unserem Glauben an Bahamut nicht stark genug wären und dass wir den wahren Willen des Platindrachen nicht erkennen würden. Ich kann überhaupt nicht glauben, dass wir so leicht überrumpelt werden konnten. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Handgemenge verletzt. Bisher werden wir alle gut behandelt. Wir dürfen uns auch auf dem Stützpunkt frei bewegen, aber diesen nicht verlassen. 24. Juli im Jahre 529. Die Kleriker haben jetzt begonnen, aus meinen Truppen zu rekrutieren. Sie wollen eine Einheit zur Verstärkung ihrer Armee in Turknei aufstellen. Es scheinen sich sogar bereits einige freiwillig unter meinen Truppen dafür gefunden zu haben. Diese Musterung der Kleriker soll bis zum 9.8. gehen und dann soll die neue Einheit nach Süden verlegt werden und die Versorgungswege des Vorstoßes nach Turknei bewachen. Das macht aus militärischer Sicht sicherlich Sinn, denn wenn man den Geschichten glaubt, haben die Kleriker den größten Teil ihrer Armee jenseits des Arwets verlegt, um weiter vorstoßen zu können. Das heißt, die Nachschubwege sind exponiert und im Falle eines dunklen Gegenangriffs vermutlich die höchste Priorität. 26. Juli im Jahre 529. Ich kann nicht glauben, wie viele meiner Leute sich für die Worte der Kleriker begeistern lassen. Die meisten von ihnen waren noch Kinder oder noch gar nicht geboren, als die dunklen Horden das Land zum letzten Mal verdarben und fast eine ganze Generation travonischer Kämpfer ihr Leben ließen, um sie aufzuhalten. Durch direkte Gespräche versuche ich, auf meine Männer einzuwirken und ihnen die Gefährlichkeit der Situation klarzumachen. Aber zu manchen dringe ich einfach nicht durch. 29. Juli im Jahre 529. Heute hatte ich ein längeres Gespräch mit Markus Schellenhuber, dem Gelehrten des Ordens Achenars. Nachdem ich ja nichts anderes zu tun hatte, habe ich mit ihm über die Geschichten der Kleriker der Reinheit gesprochen und er hat mir dazu einige Schriften aus seiner Bibliothek zu diesem Thema gezeigt. Die grundsätzlichen Ziele der Kleriker und auch ihrer Organisation und Disziplin sind ja durchaus lobenswert. Aber die fanatische Verfolgung dieser Ziele geht in meinen Augen weit über das Ziel hinaus und hat damals auch zum Untergang des Kaiserreichs des Morgens geführt. Ob sich die Kleriker im Gegensatz zu damals wirklich geändert und weiterentwickelt haben, kann ich zwar nicht mit Bestimmtheit sagen, aber so autoritär, wie sie hier bei uns vorgehen, habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache. 1. August im Jahre 529. Heute ließen die Kleriker der Reinheit wieder eine große Mittagsmesse lesen. Dabei wurde von den großen Fortschritten der Armee der Kleriker berichtet. Mit diesen guten Nachrichten von der Front wollen sie noch einmal um weitere neue Freiwillige werben. Mittlerweile haben sich ca. 75 meiner Männer gefunden, die sich als Hilfstruppen für die Kleriker zur Verfügung gestellt haben. Die meisten davon grüne Rekruten, die noch viel zu jung sind, um die Gefahr hier richtig einzuschätzen. 4. August im Jahre 529. Lorenz von Sonnenberg, seines Zeichens Soran-Templer, der Kleriker der Reinheit, hat mich gestern zu einem Abendessen eingeladen. In dessen Rahmen hat er versucht, mich von der Richtigkeit seines und des Handelns der Kleriker im Allgemeinen zu überzeugen. Er erklärte mir, dass in diesen Wochen ein jahrzehntelanger Plan zu seiner Vollendung komme und die Kleriker der Reinheit endlich zu alter Stärke und Größe zurückkehren würden. Alles sei von Frater Mortem vorhergesehen worden und alles würde genau so verlaufen, wie er es prophezeit hatte. Als ich erwähnte, dass auch ich vor einigen Jahren die Mortem-Erscheinungen gesehen hatte, bei dem er Krieg und Tod für das Travonische Reich voraussagte und dann offensichtlich verstarb, beendete er das Essen sofort. 5. August im Jahre 529. Weil es mich interessiert hat, habe ich Markus darum gebeten, mir eine Abschrift der Mortem-Prophezeiung aus dem Jahre 525 herauszusuchen. Und so wird es geschehen, wenn die Sonne des Lande Travans am längsten erhellt, wenn das Laub an den Bäumen in saftigem Grün steht, wenn die Früchte des Landes bereit sind, geerntet zu werden und meine Stimme für immer verstummt ist, dann wird sie sich erheben und ihr Geburtsrecht einfordern. Unter dem Zeichen der Fackel und den verschlungenen Dreiecken wird sie das eiserne Bündnis erneuern und die Flammen des Lichts werden in den Herzen der Menschen erneut entfacht. Gemeinsam werden sie die alten Insignien ihrer Macht finden und dann wird sich Bruder gegen Bruder erheben, unter dem Zeichen der Sonne und des Dreiecks werden sie ausziehen, die Finsternis im Lande Travans auszubrennen und das Land in eine Zeit des Wandels zu stürzen, bis das Blut der Ketzer die Felder tränkt und das Volk der Kaiserin des Morgens seine ewige Treue schwört. Nochmal mit der Stimme des Kommandanten. Und so wird es geschehen, wenn die Sonne des Lande Travans am längsten erhellt, wenn das Laub an den Bäumen in saftigem Grün steht, wenn die Früchte des Landes bereit sind, geerntet zu werden und meine Stimme für immer verstummt ist, dann wird sie sich erheben und ihr Geburtsrecht einfordern. Unter dem Zeichen der Fackel und den verschlungenen Dreiecken wird sie das eiserne Bündnis erneuern und die Flammen des Lichts werden in den Herzen der Menschen erneut entfacht. Gemeinsam werden sie die alten Insignien ihrer Macht finden und dann wird sich Bruder gegen Bruder erheben und unter dem Zeichen der Sonne und des Dreiecks werden sie ausziehen, die Finsternis im Lande Travans auszubrennen und das Land in eine Zeit des Wandels zu stürzen, bis das Blut der Ketzer die Felder tränkt und das Volk der Kaiserin des Morgens seine ewige Treue schwört. Zumindest scheint es sich nicht auf die momentane Situation hier zu beziehen. Dafür sind die Blätter an den Bäumen nicht saftig genug. 9. August im Jahre 529. Heute war der Tag, an dem die Kleriker sich auf den Weg in den Süden machen. Insgesamt 85 meiner Männer haben sich dem Expeditionstrupp angeschlossen. Zu sagen, dass ich tief enttäuscht von ihnen bin, ist nicht ausreichend für das, was ich gerade empfinde. Trotzdem bete ich zu unserem Herrn Bahamut, dass er diesen Feldzug schnell und erfolgreich verlaufen lässt, damit alle, die heute losziehen, wieder nach Hause zurückkehren können. Aber ich befürchte, dass dieser Krieg noch lange andauern wird und dass noch viele Leben verloren gehen werden, bevor der Frieden wiederhergestellt ist.